wusste nicht, wie mir geschah. Kein bisschen. Aber dass es um Tod und Teufel ging, das war klar. Um Kopf und um Kragen. Die ganze Zeit stand mir der kalte Schweiß auf der Stirn, der eiskalte. Ich wurde dieses Bild nicht los. Obwohl ich es überhaupt nicht mit dem kühlen Norden verband, eher mit warmen, feuchten Regionen. Aber die hat der Mensch ja auch zu bieten. Selbst wenn er im kühlen Norden hockt. Das Bild also, wie unter der Haut was kriecht, sich bewegt, etwas, das da nicht hingehört, nicht zu mir gehört, mein Feind ist, mein kriechender Widersacher, als grübe er sich im subkutanen Gewebe ein Labyrinth aus Gräben, als benutze er die Adern als Stollen, Bergwerk unter der Haut. Wenn ich wenigstens wüsste, auf welche Art Kohle oder Edelmetall oder was auch immer er es abgesehen hat. Es juckte nicht, noch nicht, aber es grub. Knabberte sich ein Netz aus feinen Gängen frei, im Durchmesser nicht größer, als sein eigener, mikroskopisch winziger Körperumfang unbedingt verlangt. So emsig, dass ich längst nicht mehr sicher war, ob das wirklich noch eine Vorstellung war oder ein Hirngespinst, das mir da unter die Haut ging. Ob das in der Realität längst Fuß gefasst hatte, kriechenden, grabenden Fuß gefasst hatte. Es war der reine Horror. In mir war etwas, das hatte da nichts zu suchen. Aber suchte. Angefangen hat das Drama in Neuss, bloß ein paar S-Bahn-Stationen von meiner Studentenbude in Düsseldorf entfernt. Musste nicht mal umsteigen. Echt, im banalen Neuss, auf einer banalen Familienfeier. Ich war der Einladung, wenn ich ehrlich bin, nur mit langen Zähnen gefolgt. Familie verpflichtet. Obwohl mein Dad jetzt schon 2,5 Jahre unter der Erde war. Tod hilft nicht gegen Familienbande. Also gut. Also Neuss, also. Dort hatte Klaus diese Villa. Wohnte zwar nicht drin oder nur höchst selten, in letzter Zeit, wie mir scheinen wollte, immer weniger, aber er hatte sie. Solange ich denken kann. Diese Stadtrandvilla im Bungalow-Stil. Hätte in jedem Tatort mitspielen können. In jedem Tatort, der sich einen Ausflug in bessere Kreise gestattete. Irgendwie bauhauseckig. Klare Kante. Ein abgefahrener Schuhkarton, in dem normalerweise Kardiologen oder Architekten wohnen. Erfolgreiche. Oder Designer, das geht auch. Erfolgreiche Designer. Und so einer war Klaus. Also nahm er die unterkühlte Pracht als Kunst des Understatements. Als Funktionskunst. Vielleicht auch, so hatte er es vielleicht vor sich selbst gerechtfertigt, vielleicht auch als Verbeugung vor der Arbeiterklasse, die in den gängigen Wohngebieten ja auch eine funktionale Kantigkeit bewohnt. Mit einem allerdings etwas bescheideneren Interieur, versteht sich. Und nicht mit diesem utopisch dimensionslosen Garten, wo jetzt das Partygetümmel in vollem Gange war. Gepflegtes Getümmel, gepflegtes Smallgetalke, passionierte Inhaltslehre, während Stöckelschuhstöckel schlanke Löcher in die Grasnarbe stachen, Shampoos in türkis schimmernde Flöten schäumte, bordeauxrotes Nobelnass in klimpernden Kristallgläsern schwappte, Kaviarhäppchen in karpfenmaulschnappende Mäulchen geworfen wurden. Eine gelangweilte Kombo brachte gelangweilten Jazz zu Gehör, dem es in erster Linie darum zu gehen schien, nicht ins Bewusstsein vorzudringen, und Gespräche, die leicht entglitten sein mochten und aus der Reihe des gepflegt Nichtssagenden tanzten, wieder einzufangen und unter die Glocke melodischen Blendwerks zu stellen. »Zahnarztstühle«, schnarrte Klaus wie ein vogelvergrippter Rabe und warf seinen nach vorn gefallenen Schillerzopf über die Schulter mit einer Nebenbewegung seiner Linken, aber doch so energisch, dass sich etliche Strähnen lösten, den Schwung verweigerten und den Schädel mit der Aura eines grauweißen Stachelkranzes umgaben. »Zahnarztstühle«, wiederholte er krächzend, »lass mich mit diesen hässlichen Klumpen in Ruhe, wodrin man nach Belieben rauf und runter gefahren, in liegende oder aufrechte Position versetzt wird, wo man nicht mehr Herr der Lage ist, und dann pult einem einer im Mund rum, fühlt einem mit dem Bohrer auf den Zahn, auf den Nerv, mit anderer Leute Höllenpein, willst du Geld verdienen? Es ist zum Kotzen Schee.« »Ein Zahnarztstuhl braucht Stil«, säuselte Shea mit stierem Blick in irgendein Nirvana, das sich in der Mitte der dunkelroten Rosenrabatte befinden mochte. »Ein Zahnarztstuhl muss was haben von einer Wellness-Oase.« »Hier bin ich hier bei einer Werbeveranstaltung«, jaulte Klaus, offenbar nicht zuletzt deshalb pikiert, weil ihn sein Sohn keines Blickes würdigte. Vielleicht wusste sie oder ahnte doch zumindest, dass hier jeden Augenblick die 2 Jahre lang unter der Decke gehaltene Ladung hochgehen würde. Jedenfalls schaltete sich mit ihrer rauen Stimme, weich wie der Rauch einer sündhaft teuren Havanna, und mit ihrem ebenso rauen Akzent diese Engelshaarblonde ein. »Hey Leute, heute ist Party angesagt. Gottfrieds 80. Da wird ausnahmsweise mal nicht rumgezankt.« Das musste sie sein. Schees neue Flamme. Aus Finnland, soweit ich wusste, soweit ich's rausgekriegt hatte. Mich auf dem neuesten Stand des Familientratsches zu halten, fühlte sich eh niemand bemüßigt. Mehr oder weniger neue Flamme, keine Ahnung. Ich hatte Schee, ich weiß gar nicht, was sagt man zum Vetter seines Vaters? Hätte ich Onkel zu ihm sagen müssen? Ich sagte irgendwie nie Onkel zu ihm. Ich hatte ihn jedenfalls seit Dads Totenfeier nicht mehr gesehen, also 2,5 Jahre nicht. Che, ja, tatsächlich, ein Name, eine Strafe. Die ursprünglich natürlich nie als Strafe gedacht war, sondern als Hoffnung, als verquere Verpflichtung. Sein Name jedenfalls erweckte in mir Mitleid. Immerhin, erstaunlich positives Gefühl. Aber selbst das verblasste im Moment. Ich hatte nur Augen für diese Mila. Die machte dem Ruf, der ihr vorauseilte, alle Ehre. Bildschön, strahlend blond und kein Blatt vor Mund. Ich bekam sofort Herzklabastern. »Ich verstehe überhaupt nicht«, antwortete Che jetzt doch auf den Anwurf seines Vaters, meines Großonkels, »was du gegen Zahnarztstühle hast, Klaus. In die Ausstattung von einem einzigen Behandlungszimmer kann ein designbewusster Zahnarzt locker 100.000 stecken, auf der nach oben offenen Preisskala. Interessiert mich nicht. Zahnarztsessel sind echte Geldmaschinen. Endlich werden die Bilanzen mal gut aussehen. Du willst mir ja wohl nicht sagen, dass der Laden, als ich ihn dir übergeben habe, ich Idiot, dass die Bilanzen sich nicht sehen lassen konnten.« Wieder hatte sich sein weißer Pferdeschwanz selbstständig gemacht und verlangte, nach hinten geschmissen zu werden. Irgendwie sah der Zopf heute erbärmlich aus. Und ich hatte regelrecht Angst, er würde sich jeden Augenblick vollkommen in Wohlgefallen beziehungsweise in eine Horde losgelassener Teppichfransen auflösen. »Zahnarztstühle, Mann, da ist richtig Musik drin.« »Mich interessieren keine Stühle mit Musik«, kratzte Klaus Reibeisens Stimme. »Mich interessieren Stühle mit Aussehen, keine Folterbänke.« »Interessierten, Vater, Interessierten.« »Wieso, lass ihn doch«, grätschte die Engelsschönheit mit ihrem klappernden, kieselsteinmunter eingefärbten Deutsch rein. »Er kann sich doch interessieren?« Ihre Wangenknochen, okay, die waren aus mitteleuropäischer Sicht der Schönheitsfehler. Aber auch der einzige. Jede Schönheit, irgendeinen Makel hat jede Schönheit. Was womöglich die Schönheit eigentlich ausmacht. Irgendwas Asymmetrisches, irgendein Ausreißer, ein Idealstörer, was Holperndes zum Stolpern. Außerdem mit ihren Ende 20, Anfang 30, was weiß ich, war sie zu alt für mich. Echt zu alt. Mag sein. Und sie war ja auch vergeben. Mit Che würde ich mich nicht anlegen wollen. Nicht mit Che. So viel Ehre hatte Che nicht verdient. »Ein Stuhl ist eine Idee, wenn du verstehst, was ich meine«, dozierte Klaus sich in sein Element. »Ein echter Altfreak, mein Großonkel«, trug seit Ewigkeiten seine 3 verbliebenen Haare als Schillerzopf, der einfach zu dünn war, als dass er sein Haargummi länger als 5 Minuten hätte festhalten können. Absolut das Enfant terrible in der Sippe. Aber ein äußerst erfolgreicher Designer und Unternehmer in Sachen Stühle. Stühle ohne jeden Fussel Metall. Geschwungene Leisten, Lapplandbirke, seine Spezialität, echt cool. Umso entschiedener klar sein Urteil über die Produktlinie, die Che jetzt nach der Firmenübernahme anzuleiern versuchte. »Ein hochwertiger, anmutiger Stuhl, auf dem kann man nicht nur sitzen, das Auge sitzt mit, Sohnemann. Ein Zahnarztstuhl«, Raab krächzte er wieder, getragen vom Hochgenuss seiner Verachtung, »ein Zahnarztstuhl dagegen ist ein Möbel der Ohnmacht. Irgendeine fremde Macht lässt einen nach hinten wegsacken. Die Schwerkraft scheint sich aufzuheben«, übernahm mit Glitzern in den engen Augen Che. Loslassen, geschehen lassen, Gott ergeben, in Erwartung des nervtötenden Bohrers. Ich würde sie umbringen, allesamt austilgen, würde sie eigenhändig erwürgen, würde sie mit bloßen Händen aus den vermeintlich eigenen 4 Wänden ziehen, wo sie sich so prächtig eingerichtet hatten. Langsam, ganz langsam, aber sicher, ganz sicher herausziehen, und in eine Schachtel packen. Keine Angst, ich hatte mir eine Plastikschachtel zurechtgelegt, die transparent und dicht war und trotzdem genug Luft bereithielt, dass sie nicht einfach schon erstickten. So leicht wollte ich es ihnen nicht machen. Nein, sie sollten leiden. Ich wollte sie alle leiden sehen. Und zwar nicht einfach bloß zusehen, sondern das Leiden auch selbst hervorrufen. Ich wollte der Macher sein, der Todmacher, Herrscher über Leben und Tod, in diesem Fall Herrscher über den Tod, in ihrem Fall. Wollte sie eine wie die andere ganz allmählich zerquetschen, platt machen. Aber da sie schon platt waren, musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und mir würde was einfallen. Darauf konnten sie Gift nehmen. Nein, Gift nicht. Das ist was für Frauen. Oder? Oder doch Gift? Eine Lösung? Irgendeine Jauche? Gallige Gülle, in der sie fürs Erste noch spratteln könnten? In einer Petrischale? Wo ich würde beobachten können, genüsslich, wie so ganz allmählich die Bewegungen ihrer acht Beine, klar, sie gehören zu den Spinnenartigen, langsamer würden. Wie sie anfangs noch tanzen würden, hoffen würden, sich aus der Brühe freitanzen, freistrampeln zu können. Aber ist nicht. Zu klebrig, die Pampe. Kohäsion und Adhäsion. Nichts zu machen. Irgendwann würden sie nur noch vorwärts, rückwärts rudern können. Acht Beinchen, acht Paddelgaleeren auf dem Weg, sich selbst zu retten, wenn es denn ginge. Mikroskopisch klein, wie gesagt, aber trotzdem voller Lebenswillen. Mag sein, trotzdem. Mein mörderischer Wille würde stärker sein, ob das, was ich spürte, jetzt eine Sache der Lehre von Mikroorganismen oder der Lehre von labyrinthischen Störungen im Seelengeflecht war. Egal, ich würde sie umbringen. Egal, zwischen welchen Stühlen sie saßen oder über welche Stühle sie salbaderten. »Shee, dein Vater hat nicht Unrecht«, war Mila wieder zur Stelle und präsentierte trotz blonder Engelslocken und zuckersüßem Akzent ihre kühle Seite. »Auf dem internationalen Markt gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass so altes Design wie das von Klaus wieder im Kommen ist.« »Ach ja?« Shees Oberlippe konnte sich eines einseitigen Zuckens nicht erwehren. »Mila, Schätzchen, internationaler Markt, findest du nicht, das könnte ein bisschen zu hoch sein für dich?« »Bist du entschieden zu blond für?« »Nein«, das fand sie offenbar ganz und gar nicht. »International Design, guck mal in die neueste Ausgabe.« Genau das raus, auf das Shee die ganze Zeit gewartet hatte, um loszugaloppieren. »Ich kopiere nicht, ich mache nicht auf Retro, das sollen andere machen. Ich erfinde. Die Wurzel aller Kreativität, neu erfinden.« »Zahnarztsessel gibt's nun auch schon seit 100 Jahren.« Klaus Zopf führte unterm hässlichen Lachen seines Herrn ein fahrig auf- und abhüpfendes Tänzchen auf. Aber Shee nahm den Einwand seines Vaters als dankbare Vorlage entgegen. »Komplexes Zusammenspiel von Hightech-Mechanik, Beleuchtung, Polsterung und Farbgestaltung. Der moderne, gut verdienende Zahnarzt will nicht mehr diese krankenhausweißen Monster, stattdessen eingebaute Massage. Während dir oben die blutjunge Zahnärztin die Zahnfleischtaschen sondiert, walkt dir wie von Geisterhand mein Stuhl den Rücken durch. Mein Modell ist der gelungene Versuch, genug der Predigt befand Klaus, der Versuch, siebenstellige Summen an Entwicklungskosten zu verbrennen. Und wie es aussieht, ist Ihnen dieser Versuch in der Tat vollumfänglich gelungen, Herr Listerkamp Junior. Siebenstellig? Das geht jetzt schon hart an die 20 Millionen, was Che da reingesteckt hat, rechnete die kühle Seite Milas erbarmungslos vor. Hey, Moment mal, du bist gerade dabei, Betriebsgeheimnisse auszuplaudern, belferte ihr Lebensabschnittsgefährte. Außerdem, Schätzchen, man nennt es Investition. Hast du da gepennt in deinen 17 Semestern BWL-Studium? 10 verkaufte Zahnarztstühle mit allem drum und dran und die erste Million ist wieder drin. Und einer immerhin ist schon im Warenkorb von dieser Praxis im Sauerland. Einer? Ich denke 12. Milas Sektglas ging Shampoos und Scherbenspritzen zu Boden. Ihre Augen waren meilenweit aufgerissen, blankes Entsetzen. Mehr als das. Grasgrün wie sie waren, versprühten sie Gift und Galle. Und ihr finnischer Akzent klapperte und plapperte entschieden mehr als sonst. »Hey, Shee, ich werde den Verdacht nicht los, dass ich deine Bilanzen geschönt habe. Das ist ein Straftatbestand.« »Das ist ein Vater-Sohn-Ding hier. Merkst du das nicht? Er verkraftet die Geschäftsübergabe nicht«, versuchte Shee es mit unterkühlter Lässigkeit. Aber sah jeder. Es kochte in ihm, kochte platzende Blasen. Und mein Großonkel japste, ohne seine Kurzatmigkeit verhehlen zu können und zu wollen, wie es aussah. »Teufel nochmal! Hey, du fährst das ganze Ding vor die Wand, Mann! Alles, was ich mühsam aufgebaut hab! Stopp, sag ich, und rette, was noch zu retten ist!« »Ich sag ja, ein Vater-Sohn-Ding«, knurrte Shea. Das war der Moment, wo er mich sah. Wo er sah, dass ich an der Säule lehnte und allem Anschein nach die ganze Zeit gestanden hatte. Durchaus nicht in einem Abstand, der die Gewehr bot, dass ich den derben Streit nicht hätte verfolgt haben können. Ohne Frage. Jetzt war es an mir, vorzupreschen. »Entschuldigung, ich wollte nicht stören, aber...« »Tust du aber«, raunste Che. »Warte draußen, wenn Erwachsene miteinander reden.« Und auch Klaus, ich konnte an den Schwitzflecken seiner Achsel nicht vorbeisehen, auch Klaus fühlte sich sichtlich gestört, aufgestört. »Felix Echt ist jetzt gerade nicht so günstig.« »Ich wollte nur, setz dich nochmal an, müsste dich mal unter vier Augen. Okay, gehen wir ins Gartenhaus. Vielleicht gar nicht schlecht fürs Abkühlen der Gemüter.« Klaus blickte seinen Sohn an und dann Mila, etwas zu lange, fand ich. »Entschuldigt uns ein paar Minuten, sind gleich wieder da.«
Sister.